Ja, guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Raphael Elsbacher, bin verheiratet mit der Ann-Kathrin, wir haben drei Kinder. Und ich sage das deswegen, weil ich halt gesehen habe, dass ein paar Leute da sind, die ich noch nicht kenne und dass ihr wisst, wer ich bin. Und das Thema der heutigen Predigt ist Loslassen und gesalbt werden. Es geht um einen Propheten im Alten Testament, um den Samuel. Doch wir wollen nicht zu viel verraten, wir werden uns das in der Bibel noch genau anschauen, was da über ihn drin steht. Letzte Woche war auch ein ganz spannendes Thema der Predigt, und zwar ist es darum gegangen, dass wir leiden, aber dass unser Leid nicht umsonst ist, sondern dass durch unser Leid Jesus verherrlicht wird. Der andere Raffi, der Raffi Vorrat, hat auch gesagt, dass Leid oft von Gott kommt und wir eigentlich gar nichts dafür können, und das irgendwie ertragen müssen. Aber dass eben Jesus dadurch verherrlicht wird. Heute ist es so, dass der Prophet, der Samuel, auch leidet oder trauert, weil er nicht loslassen kann. Also es gibt auch Leid, wo wir selber verantwortlich sind, dass es so ist. Was ist, wenn wir leiden oder trauern, weil wir uns von jemandem oder von etwas nicht trennen können? Wir können nicht loslassen und trauern deshalb den Dingen nach. Nur leider hindert uns das Nachtrauern genau davor, nämlich gesalbt zu werden, nämlich Gottes Heilung, Salbung zu empfangen. Und genauso ging es diesem Propheten Samuel, als er den Auftrag bekommen hatte, einen neuen König zu salben. Er hat den ersten König Israels gesalbt, den König Saul. Doch dieser ist mit seiner Königswürde nicht wirklich gut umgegangen und deswegen hat Samuel den Auftrag bekommen, einen neuen König zu salben. Und deshalb soll es in der Predigt heute darum gehen, loszulassen, was Gott verworfen hat, um die Berufung ergreifen zu können, die er für uns vorbereitet hat. Der Bibeltext dazu steht im 1. Samuel 16, Vers 1 bis 13. 1. Samuel 16, Vers 1 bis 13. Ich werde den Text einmal vorlesen, er ist nicht so lange, und dann möchte ich mir genauer mit euch anschauen, was darin versteckt ist. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trauerst du um Saul, den ich als König Israels verworfen habe? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Samuel sagte: Wie soll ich hingehen? Der Saul wird es erfahren und mich töten. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sage: Ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, damit du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt, gingen ihm entgegen und sagten: Ist es Friede, dass du kommst? Er sagte: Ja, Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch, kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte: Gewiss, das ist vom Herr der Gesalbte. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht seine Gestalt und seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn sagen: Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sagte: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai Schammah vorübergehen. Er aber sagte: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai sieben seiner Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sagte zu Isai: Der Herr hat keinen von diesen erwählt. Und Samuel sagte zu Isai: Sind das die Jungen alle? Er aber sagte: Es ist noch der Jüngste übrig und sie erhütet die Schafe. Da sagte Samuel zu Isai: Sende hin, lass ihn holen, wir werden uns nicht setzen, bis er kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach: auf, salbe ihn, er ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Folgende Situation. Gott hat zu Samuel in Rama, in seiner Heimat, gesprochen. Ich habe mir einen neuen König ausersehen. Um nochmal reinzukommen, lese ich nochmal die ersten drei Verse. Der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trauerst du um Saul, den ich verworfen habe? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden. Das ist eben der Papa von David. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Samuel aber sagte: Wie soll ich hingehen? Saul wird es erfahren und mich töten. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sage: Ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Gott hat Saul als König verworfen, sodass sogar der Samuel Angst gehabt hat, einen neuen König zu salben. Warum überhaupt? Warum hat Gott den Saul verworfen? Und zwar aus folgendem Grund. Er hat Gottes Gebote missachtet. Wir lesen ein paar Kapitel vorher, dass er zum einen den König Agag eigentlich töten hätte sollen. Hat aber nicht gemacht. Er hat auch, was er vernichten hätte sollen, wo Gott gesagt hat, zerstöre alles, weil das ist nichts Gutes. Hat er nicht gemacht. Er hat sich Dinge übrig lassen. Und er hat im Samuel 13, Vers 12 bis 13, steht noch, Samuel sagte zu Saul: Du hast töricht gehandelt und das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn der Herr hätte jetzt dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Und zwar deshalb, weil er das Brandopfer voreilig angezündet hat. Vor dem Krieg waren eigentlich die Propheten dazu da, das Brandopfer anzuzünden, um die Israeliten im Kampf zu segnen. Aber der Samuel hat sich da ein bisschen verspätet und der Saul hat das voreilig gemacht. Und diese Entscheidung, dieses voreilige Handeln hat ihm seine Königswürde gekostet. Man merkt am Leben vom Saul, dass er zwar Gottes Willen tut, aber sein eigener Wille, sein eigenes Interesse, seine eigene Sicherheit, seine eigenen Gedanken sind ihm wichtiger. Und daraufhin hat sich Gott wen anders auserwählt. Und Samuel soll den neuen König salben. Doch Samuel ist auch nur ein Mensch. Er ist zwar Prophet, aber auch ein Mensch und er empfindet so, dass ihm das wehtut. Er war gewisserweise ein Mentor von Saul. Er hat ihn gesalbt, er hat ihn begleitet, er hat ihn in das Königtum eingeführt. Und er hat gewusst, dass es eigentlich was Gutes war von Gott, was er angefangen hat. Und es gibt Dinge, die gut sind in unserem Leben, wo was Gutes begonnen hat, aber was Schlechtes draus wird. So wie beim Saul. Und deswegen möchte ich dich heute mal fragen, um was trauerst du, was Gott verworfen hat? Vielleicht ist es eine Beziehung, vielleicht ist es eine Arbeitsstelle, vielleicht ist es ein Besitz, den du hast. Was auch immer es ist, lass es los. Lass los, was Gott verworfen hat. Gib ab, um was sich deine Gedanken ungesund drehen. Hadere nicht länger mit Gott und geh weiter. Auch wenn es irgendwann mal gut war. Saul schaffte es nicht, seiner Königswürde entsprechend zu leben und musste deshalb gehen. Obwohl er gut angefangen hatte. Als junger Mann zum König berufen, gesalbt von Gott für Gottes Volk, doch sein Leben endet im Selbstmord. Er kämpft gegen die Philister und stürzt sich dann in sein eigenes Schwert, weil er den Wegen Gottes weniger vertraut hat als seinen eigenen. Und da finde ich es so spannend, weil Saul ist ja eigentlich trotzdem Gottes Kind, von Gott eingesetzt. Und es ist interessant, wir kennen ja Gott eigentlich als einen gnädigen Gott, der wartet, bis wir umkehren, der für uns da ist, der uns entgegengeht durch seinen Sohn, durch Jesus, der uns nicht für unsere Sünden verurteilt. Aber in dem Fall ist Gott konsequent und sagt nicht, vielleicht wird der Saul umkehren. Ich warte vielleicht noch ein paar Monate, dann wird er seine Königswürde vielleicht wieder erlangen. Vielleicht schicke ich ihm nochmal den Samuel vorbei. Vielleicht demütigt er sich ja doch noch. Nein. Ich glaube, ich weiß warum. Oder ich kann es mir denken. Weil Gott unser Herz kennt, wie wir später noch oder wie wir schon gelesen haben. Und Gott sieht auf unser Herz und er hat gesehen, in Sauls Herz ist nicht mehr das, was es braucht, um ein König zu sein. Das Böse, das Eigene, der Egoismus darin ist größer geworden und genau deshalb hat der Samuel auch Angst gehabt. Angst, dass ihn der Saul töten wird, wenn er weiß, es kommt ein neuer König. Erinnert uns das vielleicht an die Geschichte von Jesus? Ich glaube, der Herodes zu Jesu Geburt ist auch von Gott eingesetzt worden, aber als er gehört hat, dass ein neuer König kommen soll, zwar ist es ja ein ganz anderer König, der König des Friedens, aber er hat Angst bekommen, der König Herodes, und hat die Kinder umbringen lassen. Aus Angst, sein Königswürde, seine Macht nur ein Stück weit zu verlieren. Also was sagt Gott zu Samuel? Er hat trotzdem einen Plan, auch wenn der Samuel Angst hat. Finde ich wieder super. Gott sagt, nimm eine junge Kuh mit, tu so, als würdest du sie opfern, was er dann auch macht, aber dann wird keiner denken, dass du einen neuen König salbst. Also man sieht, Gott hat trotzdem einen Plan, auch wenn der Samuel Angst hat. Gott schafft Auswege oder Wege, um seinen Willen zu tun. Auch wenn wir Angst haben, seinen Willen zu tun, schafft er Wege, dass wir uns eigentlich nicht fürchten müssen. Doch trauere nicht dem nach, was Gott verworfen hat. Da im Vers 3 lesen wir, dass Gott dem Samuel zwar sagt, dass er einen neuen König salben soll, aber nicht genau wen. Ist auch ganz interessant, dass Gott einen Auftrag gibt, aber nicht alles verratet. Und in dem Fall haben wir gedacht, okay, warum macht Gott das? Vielleicht, weil er Gott ist, weil er es sich nicht rechtfertigen muss, dass er alles genau erklärt. Aber in dem Fall werden wir noch später durch die Geschichte, wenn wir noch später das durchlesen, geht es darum, dass Samuel einfach was zu lernen hat, wie Gott ist. Auch wenn er schon lange Gottes Prophet war und viel gemacht hat, er hat Israel lang gerichtet, aber trotzdem merkt man, er ist doch noch genauso verblendet manchmal. Warum? Das lesen wir jetzt im nächsten Abschnitt. Von 1. Samuel 16, Vers 4 bis 7. Samuel tat, wie der Herr ihm gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt, gingen ihm entgegen und sagten, ist es Friede, dass du kommst? Er sagte, ja, Friede, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab und dachte, gewiss ist dieser vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht seine Gestalt und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Ein Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Samuel hat ein Stück weit schon losgelassen und ist bereit, mit Gott zu gehen. Er tat, was der Herr gesagt hatte. Er musste Saul hinter sich lassen. Er musste sein eigenes, dem, was er nachtrauert, hinter sich lassen, um weiterzukommen, um seiner Berufung als Prophet weiterzugehen. So wie wir auch das, was Gott verworfen hat, hinter uns lassen müssen, um in unserer Berufung weitergehen zu können. Erst wenn wir loslassen, können wir weitergehen. Es ist unmöglich, Gottes Willen zu tun, wenn wir alten Dingen nachtrauern. Auch wenn es weh tut und wir mit der Vergangenheit schöne Ereignisse verbinden, ist es wichtiger, Gott zu vertrauen. Ist leichter gesagt als getan. Ich habe vor kurzem gelesen, dass wir Menschen so gestrickt sind, dass wenn wir an vergangene Ereignisse denken, zum Beispiel alte Beziehungen, dass wir das als schöner empfinden, als es wirklich war. Also unser Gehirn spielt uns dabei sogar einen Streich und dreht die Ereignisse so um, dass wir uns gerne noch zurücksehnen. Aber nicht ohne Grund haben wir die Beziehung ja nicht mehr, oder? Weil wir damals Gott vertraut haben. Das zu beenden, zum Beispiel. Und ich kann es wirklich bestätigen. In Jesaja 55, Vers 8 spricht Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr.
sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege, meine Gedanken als eure Gedanken. Wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, bevor die Erde befeuchtet hat und sie fruchtbar macht und zum Grünen bringt, damit sie Samen gibt, um zu säen und Brot, um zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es soll nicht leer zu mir zurückkommen, sondern tun, was mir gefällt und soll ausrichten, wozu ich es sende. Manchmal sollten wir Gottes Gedanken mehr vertrauen als unseren eigenen. Denn wie wir jetzt gelesen haben, vertraut der Samuel seinen Augen wieder mehr als eigentlich Gottes Wort. Er sieht den Eliab da, den prächtigen Sohn vom Isai, und denkt, gewiss, das muss der neue König sein, so stark wie der ist. Und ich glaube, dass Samuel denkt, er kennt Gottes Gedanken. Warum auch nicht? Nach außen hin wirkt er wie ein König. Und der Saul war auch, wir lesen, der war größer als alle anderen, ein richtiger König. Aber Gott sagt ihm einen Vers, den man einfach so mitnehmen kann, wie er da steht. Gott sieht nicht, was der Mensch sieht, was vor Augen ist, sondern Gott sieht auf dein Herz. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass andere Menschen auch das nicht sehen können, was Gott in uns sieht. Ist dir das schon mal bewusst gewesen? Andere Menschen können vielleicht das sehen, was wir preisgeben. Sie können anhand unserer Taten schließen, dass wir ein gutes Herz haben. Oft habe ich mich gefragt, oder eine Frage, was mich immer beschäftigt ist, warum sind manche Nichtchristen nach außen hin einfach freundlicher, einfach großzügiger, leben nach außen hin mehr Nächstenliebe als wir Christen? Geht in meinen Kopf nicht rein. Aber wo ich mich jetzt mit dem beschäftigt habe, glaube ich, dass es einfach ums Herz geht. Wo ich auf der Bibelschule war, hat ein Lehrer ein interessantes Beispiel gegeben. Er war Skilehrer und hat einen Vater, der was Muslim war, Skifahren beigebracht. Und dieser Mann war das Beispiel von einem guten Vater. Das Beispiel von einem Mann, der großzügig und freundlich ist. Doch als sie dann im Lift gesessen sind und sich ehrlich unterhalten haben, hat der Vater, der islamische Vater, ihm gesagt, dass er keinen Frieden hat in seinem Herzen. Das fehlt ihm. Und das ist es. Das ist der Unterschied. Den Frieden, den nur Jesus geben kann, muss nicht unbedingt sich nach außen hin zeigen durch unsere Taten. Dann macht das Sinn. Den Frieden, den Jesus geben kann, ist aber ein Friede, der einfach unbeschreiblich ist und unvergleichbar. Nach außen hin wirken wir Menschen ja oft unscheinbar glücklich und perfekt. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich diesen Frieden haben darf, dass ich sein Kind sein darf und es mir eigentlich egal sein darf, was ich nach außen hin, was andere Menschen über mich denken, weil ich nach außen hin gute Taten bringe. Weil ich weiß, der Herr kennt mein Herz und das reicht. Wichtig ist die Beziehung zwischen mir und Gott. Und das, der Rest kommt meistens, kommt vielleicht nicht, aber um das geht's. Um Gott und mich. Und jetzt sehen wir Samuels Herz. Jetzt ändert sich was. Jetzt sieht er mit Gottes Augen. Und jetzt kommt das Königscasting. 1. Samuel 16, Vers 8 bis 10. Echt ein lustiges Bild, denn der Isai hat viele Söhne gehabt. Da rief Isai den Abinadab, den nächsten Sohn, und ließ ihn an Samuel vorübergehen und sagte, das sagte der Samuel, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Shammah vorübergehen, den nächsten. Er sagte, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai 7 seiner Söhne vorbeigehen. Echt fleißig. Aber Samuel sagte zu Isai, der Herr hat keinen von diesen erwählt. Ihr kennt bestimmt die eine oder andere Castingshow. Vielleicht Germany's Next Topmodel. Austria's Next Topmodel gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Oder damals noch Starmania, wirklich Top-Casting-Shows. Und wenn man dann gecastet wird, ich war mal bei so einem Casting mit einem Kumpel von mir, wirklich ein Spaß, aber wenn man dann wirklich weiterkommt in die Show, dann die Gunst von der Jury bekommt oder von den Zuschauern, dass sie für dich anrufen, dann sogar vielleicht bis ins Finale kommt, die Show gewinnt, ist ja genial. Oder man kriegt ein bisschen Preisgeld und vielleicht einen Vertrag. Aber nächstes Jahr ist die Show schon wieder. Dann brauchst du wieder einen neuen. Aber um zurückzugehen zum Samuel, wer ist jetzt der wahre König? Ist es der Eliab? Er ist zwar muskulös, brav trainiert als Kind, doch der Schammer, ist schon sehr schnell gewesen, einer von den besten Sprinter zur damaligen Zeit, vielleicht bringt ihm das als König mehr. Oder doch der Abinadab, ist vielleicht nicht so kräftig, aber seine Redekunst, sein Humor bringt am König wirklich, ist eigentlich ein König gemäß. Wer ist es? Die anderen Söhne, die sind ja noch vier, die werden nicht einmal beim Namen genannt, so unwichtig sind sie. Ich finde es spannend, dass es genau sieben Söhne sind, weil wenn man die Bibel so durchliest, ist sieben immer so eine Zahl für das Vollkommene, das fertige Produkt. Gott hat auch in sieben Tagen die Erde geschaffen mit Ruhepause. Und für mich heißt das, dass diese sieben Söhne alles gehabt haben, was ein Mensch nach außen hin braucht, um ein König zu sein. Der andere vielleicht mehr das, der andere mehr das. Aber nach außen hin, das wären die perfekten Könige gewesen. Aber Gott ist anders. Gott ist anders. Er sieht das Herz an. Gott wählt nicht Menschen aus, die nach außen hin was taugen. Nein, er nimmt Menschen, die ein Herz haben und beginnt damit was Neues. Hat Gott dich schon erwählt? Ich meine jetzt nicht, dass du schon alle Anstrengungen unternommen hast, damit du jetzt vielleicht im Lobpreisteam singen darfst, dass du Gesangsunterricht gehst oder dass du echt dich bemühst, jetzt mal ohne Sünden zu leben, damit du ja, einfach befreiter bist und im Gottesdienst oder mit anderen Christen freier erzählen kannst. Ich meine, hat Gott dich schon bei deinem Namen gerufen und gesagt, du bist mein. Du gehörst mir. Hast du diese Gewissheit, dass du zu etwas Besonderem auserwählt bist, wofür Gott genau dich gebrauchen möchte? Und ich muss dir ehrlich sagen, es kann dir kein Mensch abnehmen, dir das zu sagen. Oder den Schritt zu gehen, dich von Gott erwählen zu lassen. Kein Mensch kann dir sagen, kann dich zum Königskind salben, außer Gott selber. Und um wieder zur Castingshow zurückzukommen, ist der große Unterschied dazu, dass wenn Gott dich erwählt, du als Sieger hervorgehen darfst und nicht in einem Jahr wieder vergessen bist. Ein gutes Beispiel ist die Kira Geis, vielleicht kennt sie der eine oder andere. Sie hat Germany's Next Topmodel 2023 gewonnen und hat von Beginn an ihren christlichen Glauben bezeugt. Sie hat eine harte Jugendzeit gehabt, hat da teilweise Missbrauch erfahren, teilweise mit Drogen in Kontakt gewesen. Aber Gott hat ihr Leben verändert und sie hat, warum auch immer, oder man, sie ist eine sehr hübsche Frau, aber Gott wollte, dass sie diese Show gewinnt. Und sie hat sie gewonnen. Und sie hat dann diese Siegesprämie von dieser Show genommen und hat damit die Jugendarbeit, die christliche Jugendarbeit ausgebaut. Weil ihr Herzensanliegen ist die Jugendarbeit. Und sie ist, eigentlich echt, auch wenn sie schon 2023 Miss Germany war, ist sie bis jetzt echt eine Person des öffentlichen Lebens und sehr und geht sehr in der Öffentlichkeit voran. Sie war zum Beispiel vor 2 Monaten in unserer Regierung beim Gebetsfrühstück und hat da einen geistlichen Impuls gegeben. Unglaublich, oder? Was Gott mit Menschen macht. Sie wurde zwar gecastet, aber ihr Herz ist von Gott gesalbt. Sie hat gewusst, wer sie ist, egal ob sie Erfolg hat oder nicht. Lasst uns weiterlesen. Wir kommen schon zum Ende dieses Kapitels. 1. Samuel 16, Vers 11 bis 13. Und Samuel sagte zu Isai: Sind das die Jungen alle? Er aber sagte: Es ist noch der Jüngste übrig. Und sieh, er hütet die Schafe. Da sagte Samuel zu Isai: Sende hin, lass ihn holen. Wir werden uns nicht setzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn er ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Erst jetzt lässt der Isai den David holen. Warum? Erstens, weil Gott kein Casting braucht. Und es ist jetzt egal, ob man die Vatereinstellung vom Isai hinterfragen sollte, ob er sich für David schämt oder Angst um ihn hat. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber eins ist sicher: Wenn Gott jemanden auserwählt, dann passiert es auch. Was hat David gemacht? Nichts. Er war auf seiner Weide und hat die Schafe gehütet und hat sich dann holen lassen. Hast du dich schon von Gott holen lassen? Wichtig ist dabei eigentlich nur, dass man mitgeht beim Holen lassen. Sonst nichts. Was musste David tun? Er ließ sich holen von dem Ort, wo er alles gelernt hatte, was er später brauchen würde. Das Harfespielen, da sind dann hunderte Loblieder entstanden. Das Kämpfen mit der Steinschleuder, dafür hat er genau den Riesen mitten von der Stirn getroffen. Oder das Hüten der Schafe, dafür hat er dann später ganz Israel gehütet. Was bedeutet das für uns? Um jetzt kurz den Blickwinkel zu wechseln, vom Samuel auf den David. Hab keine Angst, dass du Gottes Auftrag verpassen könntest. Andererseits, lass dich holen, wenn es soweit ist. Zweitens, das, was du jetzt tust, ist von Bedeutung. Aber wenn es nicht danach ausschaut. Wer weiß, für was das Wissen, was du dir jetzt aneignest, oder den Beruf, den du gelernt hast, was dir später mal bringen wird, oder die Arbeit, die du jetzt tust, was dir eigentlich später im Leben bringen wird, für Gottes Reich. Für Gott ist nichts umsonst. Aber wenn du jetzt gerade keinen Nutzen darin siehst. Und dann salbte Samuel den David. Da möchte ich jetzt einen kurzen Ausschnitt zeigen. Und zwar gibt es eine Serie, die heißt Das Haus Davids. Ist recht neu auf Amazon Prime. Sehr zu empfehlen. Auch wenn die erste Folge ein bisschen schleppend ist, aber dann geht es meiner Meinung nach gut weiter. Und ich möchte euch da ein bisschen mit hineinnehmen, dass ihr ein Bild bekommt, was das heißt oder wie das damals gewesen sein könnte.
Look at me, son of Jesse.
I came expecting a great warrior. And yet God does not see what man sees. Man sees the outward appearance. God looks into the heart. David, son of Jesse, simple shepherd. When this day is through, you will be something entirely new. Oh, God, it's funny.
Man sieht da eindrücklich, dass da auf geistiger Ebene wirklich was passiert ist. Auch wenn es vielleicht für die rundherum Stehenden, für seine Brüder, sein Papa, vielleicht ein bisschen komisch vorgekommen ist. Auch hat das ganze restliche Volk Israel davon nichts mitbekommen. Aber Gottes Start mit David in seine Berufung passierte hier. Hier kommt aber David in der Bibel ins Bild und die nächsten 50, 60 Seiten geht es wirklich um ihn, um seine Königsherrschaft. Das war sein Start, seine Salbung zum König. Und auch wenn David hier zum König gesalbt wird, geht es in dem, was wir jetzt gelesen haben, eigentlich um den anderen. Und zwar um den Samuel. Samuel hat den Auftrag bekommen, Saul hinter sich zu lassen, um den David zu salben. Und, um wieder am Anfang zurückzugehen, was hat Gott ihm gezeigt? Dass der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr das Herz ansieht. Und jetzt hat Samuel das selber sehen dürfen. Und ich glaube, er hat wirklich gelacht, auch damals, weil er gedacht hat, Gott, ich habe dich schon gedacht, ich kenne dich so gut, aber danke, dass du mir immer wieder was Neues zeigst. Und das Buch schließt dann ab mit der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Er konnte wieder nach Hause gehen. Er hatte den Auftrag, was Gott ihm gegeben hatte, erfüllt. Also haben wir heute gehört, dass wir Dinge loslassen müssen, bevor wir Gottes Auftrag annehmen können. Dass wir Dinge, die Gott verworfen hat, auch hinter uns lassen sollten. Auch wenn es bedeuten kann, dass es schmerzt. Weil Beziehungen beenden oder Beziehungen generell immer Spuren hinterlassen. Eine weitere Sache, warum wir Dinge, die Gott verworfen hat, hinter uns lassen sollten, ist, weil sie unserer Beziehung mit Jesus im Weg stehen. Weil wenn wir sagen, Gott, ich kann das nicht loslassen, dann klagen wir auf der anderen Seite Jesus an, dass er etwas falsch gemacht hat. Und wir das Recht haben, darum zu trauern. Wenn wir sagen, Gott, das ist nicht fair, dann klagen wir Gott an. Und zum Abschluss möchte ich euch mitgeben, was passiert, wenn wir das loslassen. Wir haben nämlich auch gehört, dass Gott uns salben möchte, weil er in uns das sieht, was kein Mensch in uns sehen kann. Nur Gott kennt unser Herz. Also ist meine Frage an dich: Hast du schon verworfen, was Gott verworfen hat, um seine Salbung zu empfangen? Bist du schon gesalbt von Jesus? So wie David. Wir lesen, der Geist des Herrn geriet auf David, nachdem er zum König gesalbt worden ist. Und auch wenn du jetzt nicht wortwörtlich König David bist, ist es derselbe Geist, den wir empfangen dürfen, den du empfängst. Gott möchte dich heute salben. Und ich möchte jetzt in einer Zeit lassen, wo wir ein Lied singen werden, wo ich
herausfordern möchte, zu schauen, wo halte ich fest, was Gott verworfen hat. Was ist meine Sicherheit, wo Gott sagt, lass los. Und wenn du diese Entscheidung von Jesus gesalbt zu werden und nicht getroffen hast, dann lass dich abholen und nimm's an. Wenn du das Gefühl hast, oder auch nicht nur das Gefühl, wenn du merkst, es ist dran, komm bitte noch im Gottesdienst, gern zum Ernst, zu Yolanda oder zu mir, wir werden da vorne stehen, und sprich's gern auch aus, was du loslassen möchtest. Wir werden gern für dich beten.